Deutschlandfunk. Andruck.
Am Mikrofon Katrin Stövesand. Guten Abend und herzlich willkommen zur politischen Literatur. Wie weit reichen die Gräben innerhalb unserer Gesellschaft? Welche ließen sich schließen? Antworten darauf bietet das Buch des Philosophen Ottfried Höffe. Was hält die Gesellschaft noch zusammen, lautet der Titel. Die Uiguren werden in China diskriminiert, inhaftiert, umerzogen. Neben all den anderen Krisen dieser Zeit gerät dieses Unrecht oft aus dem Blick. Zwei aktuelle Bücher beleuchten diesen Komplex nun sehr genau. Ein weiteres Buch zur Rolle Europas zwischen den USA und China ist erschienen von der Politologin Daniela Schwarzer. Sie plädiert für eine klare Positionierung, nämlich dafür, den USA konkrete Angebote zur Zusammenarbeit zu machen. Und zum Schluss stellen wir Ihnen das Buch der Schwedin Anna Ardin vor. Eine der Frauen, die WikiLeaks-Gründer Julian Assange wegen sexuellen Missbrauchs anzeigte. Die ungenehmigten Demonstrationen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie machen deutlich, es gibt eine große Menge an Menschen in diesem Land, die kein Interesse daran haben, im Sinne der Gemeinschaft mit eben dieser an einem Strang zu ziehen. Wie ausgeprägt dieses Phänomen ist, darüber scheiden sich die Geister. Daneben gibt es natürlich weitere Spaltungen in unserer Gesellschaft in puncto Einkommen oder Chancengleichheit. Eine verlässlich optimistische Stimme im Chor der Einschätzungen ist der Philosoph Ottfried Höffe. In seinem neuen Buch geht er der Frage nach, was unsere Gesellschaft zusammenhält und hinterfragt den aktuellen Alarmismus. Seine These: Die Resilienz moderner Gesellschaften ist stärker als die Kräfte des Zerfalls. Christina Jansen hat das Buch gelesen.
Wer Angst vor der Zukunft hat, sollte gelegentlich den Blick zurückwagen. Ottfried Höffe hilft da ein wenig nach. In seinem Essay stellt er zunächst die Frage, was eigentlich frühere Gesellschaften zusammengehalten hat. Blutsverwandtschaft, Sitte und Religion etwa. Diese Bindekräfte haben drastisch an Bedeutung verloren. Gleichzeitig, so Ottfried Höffe im Interview, sei die freiheitliche Demokratie derzeit immensen Zentrifugalkräften ausgesetzt.
Gefährdet wird sie durch den Terrorismus, durch die Finanzkrise vor einigen Jahren, durch die Flüchtlingsprobleme, durch den Klimawandel und den Klimaschutz, der geboten ist, und nicht zuletzt jetzt unsere Pandemiezeiten. Ich spreche von Virokratie, also von einer Herrschaft des Virus.
Auch Populismus und steigende Gewaltbereitschaft böten Anlass zur Sorge, meint der Philosoph. Grund zu übertriebener Skepsis sieht er dennoch nicht. Mit seinem Essay setzt Höffe, einer der medial sehr präsenten Vertreter seiner Disziplin, einen dezidierten Kontrapunkt in der Debatte über die angebliche Krise der Demokratie.
Vermutlich erfreuen sich die Diagnosen des Scheiterns deshalb großer Beliebtheit, weil die einschlägige Soziologie aus dem Geist der Krise entstanden ist und seitdem die Kritik der sozialen Wirklichkeit und die Rolle des Frühwarnens gesellschaftstheoretisch höher anerkannt sind.
Um seine Gegenthese zu untermauern, schlägt der Tübinger Wissenschaftler den Bogen von der Antike über Aufklärung und Säkularisierung bis heute. Was an Bindekraft verloren gegangen ist, wird aus seiner Sicht kompensiert. Durch Vernunft, demokratische Institutionen, den Rechtsstaat, durch wachsenden Wohlstand, mehr Teilhabe und den vielleicht nicht uns alle, aber zumindest viele verbindenden kulturellen Reichtum an Sprache, Literatur, Wissenschaft, Musik oder Sport. Damit widerspricht Höffe auch dem viel diskutierten Diktum des Staatsrechtlers Ernst Wolfgang Böckenförde, wonach dem freiheitlichen Staat durch die Säkularisierung letztlich sein Fundament abhanden komme.
Zwei Gründe dürften für Böckenfürdes Fehleinschätzung verantwortlich sein, ein Über- und ein Unterschätzen. Zum einen überbewertet Böckenförde hinsichtlich der Religion die Art und das Ausmaß an moralischer Substanz, das ein freiheitlicher Staat von ihr benötigt. Nicht alle moralischen Haltungen und Werte, die eine Religion zu vermitteln sucht, braucht ein Gemeinwesen seitens seiner Bürger für das Überleben und Wohlleben.
Zum Zweiten schätze Böckenförde das Maß an Moral zu gering ein, das ein freiheitlicher, säkularer Staat aus sich selbst heraus generieren könne. Hinzu kommt, so Höffes Urteil, ein bemerkenswerter Gemeinsinn, wie er sich zuletzt bei der Flutkatastrophe des zurückliegenden Sommers gezeigt habe. Oder generell in dem in Deutschland stark verankerten ehrenamtlichen Engagement.
Eine Stärkung der Bürgergesellschaft zeigt sich nicht nur in Bürgerinitiativen oder vielleicht auch Bürgerprotesten, sondern in der Bedeutung des Ehrenamtes. Gerade in Deutschland scheint das sehr stark verbreitet zu sein, ob das die Kultur ist, ob das soziale, karitative Hilfe ist. Und deshalb sollten wir auch nicht zu kritisch gegen unsere Gesellschaft sein. Viele sagen, natürlich ist die Gesellschaft schlechter geworden. Ich glaube, im Gegenteil, sie ist eher ein wenig besser, auf jeden Fall sicher nicht sichtbar schlechter geworden.
Höffe gliedert seinen Essay in drei Teile. Im ersten beleuchtet er vormoderne Gesellschaften bis zur Aufklärung. Im zweiten geht es um die Prozesse der Modernisierung, um Pluralismus, Kapitalismus und Globalisierung, um Demografie, Mobilität und Digitalisierung. Schließlich analysiert er im dritten Teil, wie sich Herrschaft in modernen Gesellschaften legitimiert, wie sich materieller, politischer und kultureller Wohlstand entfaltet und Toleranz, interkulturelle Neugier oder auch Bürgerengagement dazu beitragen. Ein Buch voller kluger Gedanken und fein gesetzter Sprache. An dessen Ende zieht Höffe Bilanz in 10 Thesen, die in sich schlüssig, im Einzelnen aber hinterfragenswert sind. Nicht immer wird klar, ob Höffes Aussagen deskriptiv oder normativ gemeint sind. So schreibt der Autor in These 4:
Im Zuge der Modernisierung verlieren Überlieferung und Religion erheblich an Bedeutung und die religiöse Rechtfertigung politischer Herrschaft alles Recht. Seitdem zählt in erster und letzter Instanz die allen Menschen gemeinsame Vernunft.
Daran muss Zweifel erlaubt sein, denn offenkundig ist nicht jeder bereit, die allen Menschen gemeinsame Vernunft auch zu benutzen. Auch die Behauptung, es sei noch nie ein modernes Gemeinwesen zerbrochen, ist möglicherweise nur bedingt zutreffend. Je nachdem, wie man beispielsweise die politische Lage in Ungarn einschätzt oder in den USA, wo eine zweite Amtszeit Donald Trumps nur knapp abgewendet wurde. Höffe ist im Geiste ein Liberaler, im Herzen ein Optimist, der auf Vernunft und Eigenverantwortung setzt. Für ihn ist das Glas halb voll. Man kann nur hoffen, dass er Recht behält.
Christina Janssen besprach Ottfried Höffe, Was hält die Gesellschaft noch zusammen? Im Kröner Verlag erschienen, 125 Seiten, 19,90 Euro. Wir berichten im Deutschlandfunk immer wieder über die bedrohliche Situation der Uiguren in der chinesischen Provinz Xinjiang. Nun sind 2 Bücher zu diesem Komplex erschienen. Das eine stammt von einer Uigurin, die aus ihrer Haftzeit berichtet. Das andere ist vom Asien-Korrespondenten Philipp Mattheis. Er zeichnet darin ein umfassendes Bild von der Diskriminierung und Verfolgung der Volksgruppe der Uiguren. Er erklärt die Hintergründe, lässt aber ebenfalls Zeugen zu Wort kommen. Daher stellen wir Ihnen nun dieses Buch näher vor. Ein Volk verschwindet, heißt es. Untertitel: Wie wir China beim Völkermord an den Uiguren zuschauen. Die Angaben zum zweiten Buch liefern wir aber ebenfalls nach der Rezension von Winfried Dolderer.
Die Enge, der Gestank, die Schikanen. 8 Wochen des Jahres 2018 hat Sumret Davud, damals Geschäftsfrau in Urumqi, in einem chinesischen Umerziehungslager verbringen müssen. Mittlerweile lebt die heute 39-jährige Uigurin mit ihrer Familie in den Vereinigten Staaten.
Die Zelle war etwa 25 Quadratmeter groß. Es roch sehr streng wie auf einer Toilette. In dieser Zelle waren mehr als 30 Frauen. Die Hälfte von ihnen lag in Betten und die andere Hälfte stand. Ich merkte bald, dass sich die Frauen alle 3 Stunden mit Liegen und Stehen abwechselten.
So hat sich Sumret Davud vor dem Londoner Uiguren-Tribunal geäußert, das bisher 2-mal im Juni und September 2021 in der britischen Hauptstadt getagt hat. Sie ist eine der 6 Zeuginnen und Zeugen, deren Aussagen der Autor Philipp Matthais in seinen Text aufgenommen hat. Die Klage über sadistische Haftbedingungen ist allen gemeinsam. Diese Berichte aus der Welt der Lager zählen zu den eindringlichsten Passagen der Lektüre. Von Bedeutung sind sie auch deswegen, weil authentische Darstellungen Betroffener in unserem Teil der Welt selten sind. Was in Chinas zentralasiatischer Provinz Xinjiang geschieht, der zielstrebige Versuch, die Kultur der muslimischen, turksprachigen Bevölkerung auszulöschen, soll im Ausland niemanden etwas angehen. Matthais, seit 2011 insgesamt 5,5 Jahre Ostasien-Korrespondent deutscher Medien in Shanghai, hat die Region zuletzt 2014 besucht. Uigurische Gewährsleute im Exil, denen er im Laufe seiner Recherchen begegnete, erklärten durchweg seit vielen Jahren schon keinerlei Kontakt mehr zu Angehörigen in der Heimat zu haben.
Was das Lagersystem betrifft, so ist dieses Buch vor allem eine Zusammenfassung der Arbeiten von Journalisten, Datenforschern und Menschenrechtlern, die in teils mühevoller Detailarbeit und unter Strapazen Licht dorthin brachten, wo die Kommunistische Partei Chinas Dunkelheit verbreiten will. Mein eigener Beitrag zu diesen Recherchen ist gering.
So sind es vielfach chinesische Regierungsdokumente, auf die westliche Beobachter zurückgreifen, um aus einzelnen Mosaiksteinen ein Lagebild zu gewinnen. Stellenausschreibungen für Sicherheitskräfte, Baugenehmigungen für gigantische Haftkomplexe, Rechenschaftsberichte lokaler Kader über die Zahl sterilisierter uigurischer Frauen. Matthais hat die Ergebnisse zusammengetragen und die Etappen einer sich über die vergangenen 1,5 Jahrzehnte stetig verschärfenden Repression nachgezeichnet.
Die totale Überwachung ist, zumindest für die Minderheit der Uiguren, Wirklichkeit geworden. Bis zu 2 Millionen Menschen werden monatelang in Umerziehungslagern festgehalten. Folter, Zwangsarbeit und Gehirnwäsche sind dort an der Tagesordnung.
Für Matthais ist 2014 das Wendejahr in der jüngsten Geschichte Xinjiangs. Damals stattete der chinesische Machthaber Xi Jinping der Provinz einen Besuch ab und verdankte sie von Bevölkerungen minderer Qualität und Menschen mit negativer Energie zu säubern. 2 Jahre später trat der Funktionär Chen Chuanguo, der Architekt dieses Albtraums, wie Matthais ihn nennt, sein Amt als Provinzparteichef an. Chen schrieb 100.000 Stellen für Sicherheitskräfte aus, ließ 7.300 Polizeistationen errichten. Fast 90% der 21,8 Millionen Einwohner in einer zentralen Datenbank erfassen und Haftkomplexe zum Zweck der Umerziehung in 3-stelliger Zahl bauen. Mit der Expansionspolitik, dem chinesischen Traum Xi Jinpings, erklärt Matthais das unter seiner Herrschaft drastisch verschärfte Vorgehen gegen die Uiguren. Chinas ferner Westen ist nicht nur die rohstoffreichste Region des Landes, ihr kommt obendrein eine geopolitische Schlüsselfunktion zu im Projekt der neuen Seidenstraße. Xinjiang grenzt an 8 Nachbarstaaten. Matthais nennt die Provinz Pekings Tor nach Eurasien. Um die Region definitiv in den Zentralstaat zu integrieren, organisiert sie, wie Matthais diagnostiziert, einen umfassenden Angriff auf die einheimische Kultur. Unter dem Vorwand städtebaulicher Sanierung würden die historische Architektur, Moscheen, Mädressen, Altstädte abgerissen. Das Umerziehungsprogramm solle den Menschen Sprache und Religion abtrainieren. Nicht zuletzt strebten die Behörden danach, die Uiguren zur Minderheit in ihrer Heimat werden zu lassen. Durch planmäßige chinesische Zuwanderung, seit 2015 aber auch durch massenhafte Zwangssterilisierungen uigurischer Frauen.
All dies macht deutlich, wie die Entscheider in Peking denken. Der Blick auf die eigene Bevölkerung entspricht nicht dem eines gewählten Repräsentanten auf mündige Bürger. Es ähnelt mehr dem eines Viehzüchters auf die eigene Herde. Deren Zusammensetzung kann verändert, optimiert und gesteuert werden. Die Rechte des Individuums spielen keine Rolle.
Matthijs hat eine umfassende Darstellung vorgelegt, die zugleich ein Appell ist. Er geht ins Gericht mit Regierungsvertretern und Unternehmen, denen er leise Treterei gegenüber Peking aus ökonomischem Opportunismus vorwirft. Die Frage, die sein Buch aufwirft, lautet ja: Ist es wünschenswert, diesem China Einfluss auf unsere Gesellschaften einzuräumen? Der vielbeschworene Gegensatz einer Interessen- und einer wertegeleiteten Außenpolitik erweist sich vor diesem Hintergrund als Scheinalternative.
Konstatiert Winfried Dolderer nach der Lektüre von Philipp Matthijs Buch »Ein Volk verschwindet – Wie wir China beim Völkermord an den Uiguren zuschauen«, im Christoph-Links-Verlag erschienen, 205 Seiten, 18 Euro. Das zweite Buch zum Thema ist von Gulbahar Haitiwaji und Rosen Morgat, »Wie ich das chinesische Lager überlebt habe«, der erste Bericht einer Uigurin. Übersetzt von Uta Röjenauver und Claudia Steinitz, mit einem Nachwort von Gesine Schwan im Aufbau Verlag erschienen, 259 Seiten, 20 Euro. Wie kann sich Europa zwischen den USA und China positionieren? Welche Rolle sollte es bei den Konflikten zwischen beiden Seiten einnehmen? Zu dieser Frage sind in den vergangenen 2 Jahren einige Bücher erschienen. Das jüngste hat Daniela Schwarzer geschrieben. Sie ist Politologin, Politikberaterin und war bis vor kurzem Direktorin der DGAP, der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Final Call heißt ihr Buch, Untertitel, wie Europa sich zwischen China und den USA behaupten kann. Gelesen hat es Gregor Peter Schmitz für uns. Herr Schmitz, der Titel des Buches ist ja sehr deutlich, Final Call, also letzter Aufruf. Was meint die Autorin damit?
Es klingt etwas dramatisch, aber Daniela Schwarzer meint es auch so dramatisch. Denn sie macht sehr deutlich schon im Eingangskapitel ihres Buches, dass die Zeit zu handeln jetzt wirklich gekommen ist. Und sie macht sich große Sorgen, ob die EU-Mitgliedstaaten dazu in der Lage sind, weil sie vor allem sagt, dass es nicht an Ideen fehle. Davon gäbe es viele in den Hauptstädten, aber es fehle schlicht an Entscheidungskraft und an Durchsetzungskraft. Sie zitiert den EU-Außenbeauftragten, den sie unter anderem ja auch berät, der den eigentlich ziemlich traurigen Satz sagt, dass es eigentlich gar keinen gemeinsamen Blick oder keine gemeinsame Vorstellung von der Welt gibt unter den EU-Mitgliedstaaten. Und das macht natürlich wahnsinnig schwierig, überhaupt eine gemeinsame Linie oder eine Strategie zu finden, wie sie andere Weltregionen wie etwa China oder die USA ja ganz selbstverständlich formulieren.
Nun ist das ja schon fast Mode geworden, Europas letzte Chance auszurufen. Warum sollten wir denn diese Warnung jetzt ernster nehmen als andere?
Weil es aus Sicht Schwarzes und persönlich auch aus meiner Sicht nochmal wesentlich dramatischer geworden ist. Wir müssen uns nur vor Augen führen, was für Krisen die Europäische Union in den letzten Jahren zu bewältigen hatte. Da war die Euro-Krise schon fast vergessen. Da war natürlich die Herausforderung der Flüchtlingspolitik. Da war die lange Diskussion um den Brexit. Und da war natürlich auch jetzt die Debatte um Covid, die ja zumindest in der Anfangsphase auch extrem kontrovers und auch teilweise hässlich zwischen den Mitgliedstaaten geführt worden ist. Und generell galt ja gerade unter EU-Liebhabern immer die Regel, naja, aus Krisen geht die Europäische Union eigentlich immer gestärkter hervor. Aber Schwarzer, die eine erklärte EU-Liebhaberin ist, sagt, gilt das eigentlich noch? Und wie lange kann das eigentlich noch gut gehen? So lautet einer der Sätze in ihrem Buch, weil sie sagt, die Union ist wirtschaftlich mittlerweile doch stark angeschlagen, unter anderem auch durch die Spaltung der Union, also die unterschiedlichen Geschwindigkeiten, in denen sich die Mitgliedstaaten von den einzelnen Krisen erholt haben. Und sie ist natürlich auch politisch stark polarisiert. Und natürlich ist mit Großbritannien noch ein wichtiger Player weggebrochen, der doch noch viele Aspekte abgedeckt hat in der Vergangenheit. Deswegen sagt sie, wie lange kann es noch gut gehen? Ist es ein gottgegebenes Gesetz, dass man aus jeder Krise als EU wieder gestärkt hervorgeht? Und sie meldet zumindest Skepsis daran an.
Kommen wir mal zum Titel. Schwarzer will ja, dass Europa zwischen China und den USA sich gewissermaßen wie ein dritter Pfeiler aufstellt. Wie soll das gelingen?
Ja, das ist eigentlich so etwas die Gretchenfrage der Europapolitik und ehrlicherweise auch der deutschen Außenpolitik in den nächsten Jahren. Sie zeichnet ein ziemlich hartes Bild von China. Also sie beschreibt sehr ausführlich die Machtambitionen Chinas, auch die ganz klare Strategie, unabhängiger zu werden und dabei mit sehr harten Bandagen voranzugehen. Sie beschreibt auch die geopolitischen Ambitionen Chinas sehr stark. Auf der anderen Seite beschreibt sie eben die USA, die natürlich sich unter Joe Biden jetzt wieder etwas freundlicher und zugewandter präsentiert, wo aber noch keineswegs klar ist, welche Autorität Biden in dieser Phase wirklich hat. Und deswegen rät Schwarzer uns nicht zu einer blinden Orientierung an den USA. Sie sagt aber schon, wir müssen ganz klar machen, dass die USA, zumindest wie sie sich im Moment unter Biden präsentieren, ganz klar im westlichen Lager stehen mit den Europäern und dass wir da auch gemeinsam etwas zu bieten haben, dass wir also auch den Amerikanern eine gemeinsame Plattform und Strategie anbieten können, sei es Klimaschutz, sei es Nachhaltigkeit, sei es der Umgang mit neuen IT-Monopolisten und Cybergefahren, sei es auch der Schutz geistigen Eigentums und Freihandels, alles Prinzipien, wo wir mit den Amerikanern zusammenarbeiten können und ihnen auch konkrete Angebote machen können, als ja noch immer großer Wirtschaftsraum. Und da rät sie zu einer Kooperation mit den Amerikanern oder letztlich dem Westen in dieser Phase und sagt schon, wir müssen auch relativ offensiv uns gegenüber China positionieren, weil das sei die einzige Sprache, die man dort im machtpolitischen Ringen auch verstehe.
Bei dieser Aufstellung Europas, welche Rolle könnte denn in diesem Prozess Deutschland bzw. die neue Ampelkoalition spielen?
Also das Buch ist geschrieben worden, bevor die Bundestagswahl entschieden war. Insofern ist es jetzt kein Ratgeber an die neue Ampelkoalition. Aber es ist ja interessant, dass die ersten wichtigen Debatten in dieser Ampelkoalition sich meist um Außenpolitik drehen. Annalena Baerbock hat keinen guten Wahlkampf gemacht, aber sie hat eigentlich einen interessanten Start als Außenministerin hingelegt, indem sie ja doch sehr klar an manche Prinzipien erinnert hat, einer werteorientierteren Außenpolitik, eines härteren Vorgehens zum Beispiel gegenüber China. Sie spricht natürlich auch über Russland und andere Autokratien. Aber das wird einer der Knackpunkte sein. Wie gehen wir zum Beispiel mit unserer China-Politik um, wo ja eigentlich Merkels Kurs über die Jahre immer war, ja, wir sprechen Menschenrechte an, ja, wir bleiben im Dialog und beharren auch auf unseren Werten. Aber der chinesische Markt ist gerade zum Beispiel für die deutschen Autobauer so existenziell wichtig, dass wir uns zumindest nicht offen gegen China positionieren. Und das wird sicherlich anders werden müssen in Teilen, weil die Amerikaner darauf auch mehr drängen werden. Insofern spielt die Ampelregierung da schon eine sehr wichtige Rolle. Auch übrigens als letzten Punkt mit Blick auf Frankreich. Denn das macht auch Daniela Schwarzer ganz klar, in Europa kann nur etwas wieder vorangehen, wenn die beiden großen Staaten Deutschland und Frankreich wieder enger kooperieren. Und das sind ja auch schon erste Signale, die die Ampelregierung gesendet hat, dass vielleicht auch mehr kommen wird.
Es gibt ja nun mehrere Bücher zum Thema Europa zwischen China und den USA. Warum sollte man Ihrer Ansicht nach dieses lesen?
Also erstens ist die Autorin hochinteressant, weil sie wirklich sehr nah an den Playern dran ist. Sie ist eine sehr enge Beraterin vieler der Akteure, die sie dort selbst beschreibt. Es ist ein sehr, sehr gutes Kompendium wirklich dieser Herausforderungen, über die wir gesprochen haben. China, USA, auch die europäische Strategielosigkeit. Ich mochte das Buch aber auch deswegen, weil es am Ende schon einen positiven Ausblick bildet. Also es ist am Ende, ohne unrealistisch oder naiv zu werden, auch ein optimistischer Blick nach vorne. Es ist einfach eine Herleitung, in der sie sagt, wenn wir das erreichen wollen, müssen wir die und die Schritte gehen und müssen uns an manchen Stellen auch ändern. Insofern finde ich ein sehr gelungenes Buch für alle, die an Europa interessiert sind.
Vielen Dank. Gregor Peter Schmitz war das über das Buch von Daniela Schwarzer, Final Call, wie Europa sich zwischen China und den USA behaupten kann. Im Campus Verlag erschienen, 210 Seiten, kosten 22,95 Euro. Sie hören die Sendung Andruck, unser Magazin über politische Sachbücher. Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Das findet der Soziologe Harald Welzer nicht. Man solle mit ganz vielen Dingen aufhören, weil es einfach insgesamt genug oder zu viel ist oder diese Dinge schlicht falsch sind. Die Auswüchse des Wachstumskapitalismus sind sein Thema und ein fehlendes Gefühl für Endlichkeit. Endlichkeit von Natur und Kultur, wenn wir so weitermachen wie bisher. Der Titel seines Buches, Nachruf auf mich selbst, hat einen doppelten Sinn, einen gesellschaftlichen und einen persönlichen. Otto Langels mit den Einzelheiten.
Die Havarie des Containerschiffes Ever Given im Suezkanal im März vergangenen Jahres hatte globale logistische Folgen und darüber hinaus eine symbolische Bedeutung. Die blockierten 20.000 Container an Bord hatten erhebliche Auswirkungen auf den weltweiten Güterverkehr und sie machten sichtbar, wie fragil und fragwürdig eine auf Wachstum fixierte Lebens- und Wirtschaftsform geworden ist. Harald Welzer sieht die Grenzen des Wachstums längst überschritten.
Wir haben halt heute eine Situation, dass die tote Masse, also das von Menschen erzeugte, also alle Produkte, alle Infrastrukturen, Straßen und so weiter, die Biomasse übersteigt. Und das liegt daran, dass eben wir seit der Industrialisierung eine enorme Steigerungsrate in der Produktion haben, bis eben zu diesem Befund.
Mit anderen Worten, die Welt ist auf dem besten Wege, ihre natürlichen Grundlagen zu zerstören und sich in einen toten Planeten zu verwandeln. Irgendwann werden die Ressourcen ausgehen, um neue Produkte wie Autos, Smartphones oder Beton- und Stahlbauten herzustellen. Verantwortung dafür, so Harald Welzer, trage der Wachstumskapitalismus.
Die Standardökonomie betrachtet sich als Wissenschaft und wird auch von der Gesellschaft als solche betrachtet, ist aber nichts anderes als Priestertum. Sie hat Rituale der Verkündigung, des Ratsschlusses der Wirtschaftsweisen, Wallfahrten zum World Economic Forum in Davos und magische Erklärungen für die Einrichtung der Welt, nicht anders als die Priesterschaft der Osterinsel. Ihr Gott heißt Wachstum.
Harald Welzer schätzt polemische Bemerkungen, er provoziert Widerspruch und belässt es mitunter bei pauschalen Ausführungen, wo eine differenziertere Betrachtung wünschenswert wäre. Aber ihm geht es darum, wachzurütteln. Sein gut lesbares Buch ist ein Appell für nachhaltige Wirtschafts- und Lebensformen.
Um die Herausforderungen durch einen drohenden gefährlichen Klimawandel und auch alle anderen gleichermaßen dringlichen ökologischen Krisenerscheinungen realistisch anzugehen, muss man mit vielen Dingen aufhören. Das geht nicht idealistisch per Bewusstseinsbildung, sondern nur durch eine sich verändernde Praxis selbst.
Der Autor liefert nicht nur allgemeine Befunde zu den Folgen eines grenzenlosen Wachstums. Der Titel seines Buches »Nachruf auf mich selbst« wie auch das Cover mit einem Bild des Autors verweisen auf eine persönliche Ebene.
Bis zum 22. April 2020 habe ich mich für unsterblich gehalten. An diesem Tag habe ich meine Unsterblichkeitsillusion verloren. Genauer gesagt, ein bisschen später, als mein zerebrales System so langsam begann, die Realität wieder wahrzunehmen.
Denn an dem Tag erlitt er einen schweren Herzinfarkt. Er entging nur knapp dem Tod. Welzer stimmt ein Loblied auf die Beschäftigten der Intensivstation an, vom Hilfspfleger bis zur Chefärztin, die ihm das Leben retteten, stellt allgemeine Betrachtungen zum Tod an und wendet sich damit einem neuen Thema zu.
Es gibt ja im individuellen Leben eine Grenze, die ganz deutlich ist. Wir alle müssen sterben. Und diese Grenze, die steht gewissermaßen im Widerspruch zum Kulturmodell. Also ist es schon folgerichtig, wenn man versucht, den Tod so weit aus dem Leben zu exkommunizieren, wie es nur irgendwie geht.
Ganz anders hingegen die vormodernen Gesellschaften. Der Tod war gegenwärtig, die Endlichkeit des Lebens als natürlicher Prozess akzeptiert. Die Lebenserwartung war deutlich niedriger, die Kindersterblichkeit erheblich höher. Heute würden das Sterben und der Tod gewissermaßen ausgelagert, so Harald Welzer.
Unsere moderne Gesellschaft hat kein Verhältnis zum Tod und damit zur Endlichkeit. Und dieser merkwürdige Sachverhalt hat viel mit dem Unvermögen zum Aufhören zu tun, das unser Kulturmodell seit dem Aufstieg des Wachstumskapitalismus mehr und mehr prägt. Das ist eigentlich sehr einfach.
Ist es wirklich so einfach? Harald Welzer zieht Parallelen zwischen der Endlichkeit des menschlichen Lebens und den Grenzen des Wirtschaftswachstums, zwischen persönlichem Schicksal und allgemeiner Entwicklung. Ein Vergleich, der nicht unbedingt überzeugt. Würde eine andere Einstellung zum Tod tatsächlich ein anderes Verhältnis zu unserer Umwelt begründen? Marktmechanismen funktionieren dann doch anders. Aber Welzer geht es hier vor allem um sein Credo des Aufhörens.
Das Auto muss nicht verbessert werden. Es muss weg. Dasselbe gilt für unendlich viele Gegebenheiten. Ein Kreuzfahrtschiff ist nicht optimierbar, weil es falsch ist. Dasselbe gilt für Einmalgrills, Alexa, Gesichtserkennung und unendlich viel anderes mehr. Muss weg.
Harald Welzer beendet sein anregendes und zum Nachdenken einladendes Buch mit einer Reihe von Leitsätzen, die er als Nachruf auf mein zu lebendes Leben bezeichnet. Darunter sind Sätze wie: Er hatte gelernt, das Optimieren zu lassen. Er hat Menschen Handlungsspielräume eröffnet. Und er hat keine Entscheidungen getroffen oder mitgetragen, die zukünftige Menschen in ihrer Entfaltung beeinträchtigen. Sätze, die nicht resignativ und verzweifelt klingen, aber auch nicht grenzenlosen Optimismus verbreiten. Harald Welzers Buch ist geprägt von einer Grundhaltung, die sich vielleicht am besten mit einem Zitat wiedergeben lässt, das Herbert Achternbusch zugeschrieben wird. Du hast zwar keine Chance, aber nutze sie.
Otto Langels war das über Harald Welzer. Nachruf auf mich selbst. Die Kultur des Aufhörens. Im S. Fischer Verlag erschienen, 288 Seiten, kosten 22 Euro.
Jede Geschichte hat zwei Seiten. Auch jede kriminelle Handlung. Oft kommt eine Seite zu kurz. Das ist auch im Fall Anna Ardin gegen Julian Assange so. Ardin ist eine der schwedischen Frauen, die Assange wegen sexueller Übergriffe angezeigt hatten. Der Fall kam nie vor Gericht, wurde aber, wie Ardin im Vorwort ihres Buches »Im Schatten von Assange« schreibt, von zwei Tribunalen verhandelt. Einem juristisch-polizeilichen und einem öffentlichen im Netz sowie in den Medien. Ardin trennt in ihren Ausführungen den WikiLeaks-Gründer und dessen Arbeit von seinem persönlichen Verhalten. 10 Jahre nach den Geschehnissen erzählt Ardin ihre Version, bringt den Fall aber auch in einen größeren gesellschaftlichen Zusammenhang. Nun liegt die deutsche Übersetzung vor und Ramona Westhof hat sie gelesen.
Anna Ardin beschreibt in »Im Schatten von Assange« die Ereignisse ähnlich wie in einem Tagebuch in chronologischer Reihenfolge. Beginnend mit einem Eintrag von 2010, in dem sie erfährt, dass eine Organisation, für die sie arbeitet, den WikiLeaks-Gründer Julian Assange für einen Vortrag nach Stockholm einlädt. Sie stützt ihre persönlichen Schilderungen, wie sie schreibt, auf eigene Aufzeichnungen aus der Zeit, zitiert aber auch aus Presseartikeln, Prozessakten und wissenschaftlichen Studien. In zum Teil seitenlangen analytischen Einschüben schreibt sie über Hetze und Morddrohungen im Internet, über bedingungslose Verehrung von Helden und über die Frage, wovon es abhängt, wem nach einem Übergriff geglaubt wird und wem nicht. Ihre eigenen Erlebnisse, wie Assange ihre körperlichen Grenzen immer wieder übertreten habe, beschreibt sie beklemmend detailreich. Keine leichte Lektüre. Ardin ordnet diesen Übergriff aber auch ein. Assange könne durchaus charismatisch sein, schreibt sie. Die beiden hätten sich bei anderen Gelegenheiten gut verstanden und die Annäherung sei zunächst einvernehmlich gewesen. Allerdings habe er sich auch bei anderen Gelegenheiten respektlos und grenzüberschreitend verhalten, was ebenfalls schlimm für sie gewesen sei.
Dennoch ist es nicht strafbar, einem anderen Menschen ins Gesicht zu rülpsen, als Gast nicht die Toilettenspülung zu betätigen oder benutztes Geschirr auf dem Tisch stehen zu lassen, damit sich Frauen dessen annehmen. Und sollte es auch nicht unbedingt sein. Selbst wenn man sich wie ein Ekel benimmt, ist es in den meisten Fällen nicht gesetzwidrig. Hingegen ist es definitiv gesetzwidrig, wenn ein Mann die Beine einer Frau mit dem Ziel auseinanderdrückt, sie zu penetrieren oder ihr gegen ihren Willen an den Busen greift, seinen nackten Unterleib gegen ihren Körper presst, angezogen oder nackt, oder sie festhält. Da Julian genau dies getan hat, wird er einer Straftat verdächtigt und nicht wegen irgendwelcher anderen Verhaltensweisen.
Als sich eine Bekannte bei Ardin meldet, die ähnliche Erfahrungen mit Assange gemacht haben will, gehen die beiden Frauen zur Polizei. Der Fall wird öffentlich und Ardins Name wird mit den Anschuldigungen in Verbindung gebracht. Es folgt ein Shitstorm und Drohungen per E-Mail und Telefon, die über mehrere Jahre andauern. Ardin benötigt zeitweise Polizeischutz, hat Panikattacken. Der Vorwurf in den Hassnachrichten, ihre Anschuldigungen schadeten WikiLeaks. Das Buch zitiert Texte aus Internetforen, ebenfalls nicht leicht zu ertragen, die sich zum Teil widersprechen. Ardin sei unwissentlich instrumentalisiert oder arbeite mit der CIA zusammen. Sie schade, wie es heißt, echten Vergewaltigungsopfern, sei außerdem eine gefährliche Feministin, die sich den Angriff entweder ausgedacht habe oder ihn verdiene. In gemäßigterem Ton stellten sich auch Teile der Linken, so Ardin, auf die Seite von Assange, etwa AutorInnen, die sie selbst gerne las. Ardin aber argumentiert, nicht ihre Anzeige, sondern Assanges Verhalten habe dem Ansehen von WikiLeaks geschadet. Er habe sich bis zur Verjährung geweigert, an einer Aufklärung mitzuarbeiten und niemals Interesse gezeigt, seine Person und die Plattform voneinander zu trennen. An anderen Stellen weitet Ardin den Blick, zieht etwa einen Vergleich zu einem anderen Fall, der in Schweden durch eine Dokumentation sehr bekannt ist. Das, was dort passiert sei, unterscheide sich zwar stark von ihren Anschuldigungen, die Reaktionen seien aber ähnlich.
Sie hat ausgesagt, dass der beliebteste Junge der ganzen Schule sich an ihr vergangen habe. Und ich habe ausgesagt, dass einer der Hauptkandidaten für die Wahl zum Man of the Year 2010 im Time Magazine sexuell übergriffig wurde. Linnea erhielt daraufhin Todesdrohungen und wurde bezichtigt, bewusst fingierte Anschuldigungen zu verbreiten, nur um damit Geld zu verdienen. Sie bekam Nachrichten von Männern, die behaupteten, sich eingehend mit diesem Fall beschäftigt zu haben und für gewöhnlich anders zu urteilen. Doch in diesem speziellen Fall sei es für sie selbstverständlich, die Partei des Mannes zu ergreifen. Der Täter sowohl in meinem als auch in Linneas Fall wurde von jeglicher Schuld freigesprochen, ohne je darum bitten zu müssen.
Und schließlich schreibt Ardin auch von der Unterstützung, die sie immer wieder erfahren habe. Sie würde, so sagt sie, wieder Anzeige erstatten, so schwer die Zeit auch gewesen sei. Unter anderem habe sie dazu beigetragen, eine öffentliche Debatte über sexuelle Übergriffe anzustoßen. Natürlich bleiben die Schilderungen im Buch immer Adins persönliche Sicht der Dinge, die, zumal der Fall mittlerweile verjährt ist, niemals endgültig geklärt werden dürften. Aber Adin schafft es, ihre eigenen Erlebnisse in einen größeren gesellschaftlichen Zusammenhang zu bringen. Und das in klugen Analysen, für die allein sich die Lektüre schon lohnen würde. In einem Eintrag von 2019, kurz bevor das Buch Anfang 2020 endet, versucht Adin, die verschiedenen Seiten von Julian Assange noch einmal zusammenzubringen.
Er hat Gutes und auch Schlechtes bewirkt. Genau dasselbe gilt für jeden einzelnen Menschen auf der ganzen Welt. Inklusive für mich selbst. Es ist durchaus möglich, beides zu sein. Man kann Julian sowohl für einen echten Helden halten, als auch für einen echten Sexualstraftäter. Doch je näher ich ihn und seine Verhaltensweisen kennengelernt habe, desto schwerer ist es mir persönlich gefallen, in ihm einen Helden zu sehen. Und im Zuge dessen ist es auch schwierig geworden, die beiden Seiten Julians zu Papier zu bringen. Ich hoffe jedoch, dass es außer mir noch andere versuchen werden.
Anna Ardin, Im Schatten von Assange, übersetzt von Antje Rieck Blankenburg, im Verlag Elster und Salis erschienen, 332 Seiten, kosten 20 Euro. Rezensentin war Ramona Westhof. Andruck gibt's wieder am kommenden Montag. Dann geht es unter anderem um Arbeitswelten in Berlin, die sich damalige Gastarbeiter geschaffen haben. Der Historiker Stefan Zeppenfeld hat dabei besonders die türkischstämmigen Menschen im Blick. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.